und Welt. Der Bregenzer Wald Podcast.
Gerade als Profisportler ist man gezwungen, beziehungsweise lernt man mit der Zeit, ein extrem guter Problemlöser zu werden, weil gewisse Herausforderungen immer anstehen und die man lösen muss, so schnell wie möglich, dass man weiterkommt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Wald und Welt, dem Bregenzer Wald Podcast. Für diese Sendung waren wir dieses Mal im hinteren Bregenzer Wald in Mellau zu Gast. Der Tag der Aufzeichnung war ein strahlend schöner Sommertag, an dem die Temperaturen weit über der 30-Grad-Marke gelegen sind. Und doch hat man sich dort zusammengefunden, um über den Winter zu sprechen. Genau genommen über den alpinen Skirennsport. Denn dieser ist mit dem Ort Mellau fest verbunden. Aktuell stammen 3 der 54 gesetzten Weltcup-Fahrer des österreichischen Skiverbands aus Mellau. Das alleine wäre wohl für jede österreichische Gemeinde ein toller Schnitt. Mellau, eine Vorarlberger Gemeinde mit rund 1300 EinwohnerInnen, ist aber überdurchschnittlich gut vertreten im Skiweltcup. Denn rein mathematisch betrachtet könnte man sagen, jeder 400. Mellauer ist professioneller Skirennläufer. Da fragt man sich natürlich, wie ist das möglich? Um herauszufinden, was man in Mellau anders macht, dass gerade so viele gute ÖSV-Rennlaufathleten aus diesem Ort stammen, haben wir uns mit 3 von ihnen getroffen. Lukas und Patrick Feuerstein sind beide in Mellau geboren und aufgewachsen, haben das Skifahren zu ihrem Beruf gemacht und konnten bereits Sieges- und Podestplätze im Weltcup-Zirkus verbuchen. Neben ihnen hat Christian Gräber Platz genommen. Er ist ehemaliger Weltcupläufer und Olympiateilnehmer von Salt Lake City 2002. Heute ist er als Serviceleiter für den ÖSV tätig. Auch er stammt aus Mellau. Das Gespräch mit den Dreien, für die 2 Bretter mehr als die Welt bedeuten, führte Robert Maruna.
Lieber Patrick, lieber Lukas, lieber Christian, das bindende Glied zwischen euch dreien ist ja jetzt nicht nur der Skisport, sondern es ist eben auch eure Herkunft. Ihr seid alle 3 hier in Mellau geboren und aufgewachsen, habt hier das Skifahren erlernt, eure ersten Schwünge zwischen den Richtungstoren gemacht und die Passion zur Profession gemacht. Lukas und Patrick, ihr seid, wie bereits gesagt, aktiv im Weltcup vertreten und neben euch gibt es ja noch einen dritten Mellauer, Noel Zwischenbrugger. Das sind quasi 3 Mellauer von 54 Weltcup-Startern aus diesem Ort. Ich würde mal sagen, das ist prinzipiell ein sehr guter Schnitt, vor allem bei der überschaubaren Einwohnerzahl von Mellau. Hier leben ja rund 1300 Menschen. Jetzt könnte man ganz salopp sagen, jeder 400. Mellauer wird professioneller Skirennläufer. Deswegen meine erste Frage an euch, wieso sind die Berge und Pisten hier in Mellau so ein guter Nährboden für den alpinen Skisport?
Boah, Nährboden oder ganz besonders gut. Ich glaube einfach, dass Skifahren und Skialpin generell in unserer Region einfach ein Riesenthema ist. Jeder wächst auf mit dem Wintersport. Jeder lernt Skifahren, wenn er klein ist in der Gegend. Und die Berge sind bei uns und gehören dazu. Und bei uns liegt es halt sehr nahe mit dem Skisport.
Mhm. Patrick, wie siehst du das?
Ja, ähnlich wie der Lukas, und ich glaube, dass halt ein Riesenfaktor, wo dazukommt, nur ist, dass die Eltern und unsere Familien, beziehungsweise generell im Bregenzer Wald, einige recht skibegeisterte Familien gibt, die dann auch den Kindern ermöglichen, dass sie diesen Weg gehen können, und weil es einfach viel braucht dafür, viel Aufwand, viel Zeit, und da investieren viele Familien relativ viel, und das ist sicher ein Grund, wieso wir den Weg so gehen können, und ja, das ist sicher ein großer Faktor.
Christian, wie siehst du das von deiner Warte aus als ehemaliger Skirennläufer?
Grundsätzlich ist es so, dass der Skiverein in Mellau eigentlich eine langjährige Tradition hat, ist 90 Jahre jetzt mittlerweile, hat in der Vergangenheit Weltcup-Rennen, Europacup-Rennen, FIS-Rennen veranstaltet diverse größere regionale und überregionale Rennen. Also der Rennsport ist da im Verein stark präsent und zu Hause. Da kommen auch die Eltern großteils her, die große Begeisterung haben einerseits im aktiven Mitarbeiten oder in der Hilfestellung über viele Jahre. Und natürlich, wie es der Patrick schon angesprochen hat, ein paar Zugpferde oder Eltern, die wirklich das Thema Rennsport sehr ernst nehmen und dahinter sind, gemeinsam mit der Region, mit dem Verein, das ist der Nährboden, warum eigentlich da vielleicht prozentuell gesehen ein bisschen mehr vorwärts geht wie im Großteil von Rest Österreich.
Bevor wir jetzt ganz tief in die Materie einsteigen, vielleicht würde ich ganz gern über eure ersten Schritte im Skisport, eure ersten Schwünge, die eben hier in Mellau stattgefunden haben, sprechen. Von dir, Patrick, habe ich gelesen, dass du im Alter von 2 Jahren auf die Ski gestellt worden bist. Ich nehme an, bei euch beiden, Christian und Lukas, wird das nicht viel anders gewesen sein, aber vielleicht wollt ihr mal ein bisschen erzählen, so wie ist das mit dem Skifahren eigentlich alles losgegangen?
Ja, ich glaube, auch bei mir auch im Alter von circa 2 Jahren zu Hause einfach, hinterm Haus auf dem Golfplatz oder in der Wiese oder direkt vorm Haus auf die Ski gestellt und ja, einfach probiert. Papa war begeisterter Skifahrer, Mama, alle und darum ja, einfach da probiert und dann in Mellau am Hasenlift und am Kitzbühel, wo früher Weltcuprennen sogar stattgefunden haben, Skifahren gelernt und ja, die Leidenschaft zum Skisport gefunden.
Ja, bei mir sehr ähnlich, weil wir haben beim gleichen Haus eigentlich gewohnt, am gleichen Ort und da ist so eine kleine Brücke, die ein bisschen abschüssig ist und da hat man uns halt auf die Ski gestellt, irgendwelche Holzski mit normalen Schuhen. Hat mit Skifahren an sich noch nicht viel zum Tun, aber trotzdem, das waren die ersten Versuche und dann einfach in der Region da in Mellau beim Babylift angefangen und das hat man dann immer steigern können, wie der Lukas sagt, und dann irgendwann im Verein. Und so fängt das alles an und alle waren begeistert. Uns hat es riesen Spaß gemacht und das ist, glaube ich, die wichtigste Sache dann am Anfang.
Spaß auf jeden Fall einmal. Freude am Gleiten. Wie war das bei dir, Christian?
Es war im Grunde genau gleich. Wir haben vielleicht in früheren Tagen ein bisschen einen Vorteil gehabt, dass man wesentlich mehr Schnee im Dorf gehabt hat. Und auch, ich sage jetzt, Kitzbühel als Beispiel ein klassischer Dorflift ist, wo sich eigentlich die Szene abgespielt hat. Der Tourismus ist auf die Roststelle Skifahren gegangen und da herunten war eigentlich das Thema Kinder, Jugend, Schüler und der Rennsport daheim. Und da hat man sich eigentlich viele Jahre bewegt.
Mhm. Das heißt, eure ersten quasi Kinderrennen haben auch an dem Ort stattgefunden?
Ja, genau. Also die ganzen Vereinsrennen und so, was ich mir erinnern kann, waren immer richtig cool, weil es eigentlich einen leichteren Durchgang im eher flacheren Bereich gegeben und dann der zweite Durchgang war dann mit die, was sie dafür quasi qualifiziert haben, waren dann im steilen Bereich und es war für mich damals als Kind schon irgendwie sehr cool anzuschauen, so Rennen und die ganze Atmosphäre im Dorf bei damaligen Vereinsrennen war einfach gewaltig und das hat mir eigentlich richtig einen Spaß für den Rennsport irgendwie in mir aufgebracht und ja, so hat das angefangen.
Das heißt aber jetzt in dem Fall, dass wirklich der erste Durchgang war im flacheren quasi, das waren 2 Läufe in dem Sinn, oder wie?
Na, da sind halt die Kinder und die alle sind halt erstens im ersten Durchgang da gefahren und dann, glaube im zweiten Durchgang dann halt, Christian, was ist besser, wie, kann man nicht mehr so genau erinnern, aber die Arrivierteren haben den Vereinsmeistertitel, glaube ich, so dann ausgefahren.
Die besten 15 haben sie für den Steilhang, Kitzbühel Steilhang qualifiziert fürs Finalrennen, die haben da gefightet bis aufs Letzte. Da ist es um die große Ehre gegangen. Und das muss man sagen, der Vereinsmeistertitel in Mellau, der ist über viele Jahre, ich glaube der Vater von Patrick, der war bei jeder Siegerehrung präsent und dabei, aber das war ein sehr, sehr großes Highlight in Mellau, wo über Jahre später noch in Bregenzer Wald sieht man auch gejassert worden ist, wo man noch diskutiert hat über die Zeiten und über die Leistungen, die man gebracht hat. Und es hat auch da für mich als Als junger Skifahrer damals schon war das beeindruckend, wie fanatisch, dass da einige sind in Mellau.
Wie viele Starter hat es da gegeben im Schnitt? Oder Starterinnen?
Es war unterschiedlich. Das ist im Bereich von 60 bis 80 Einheimische, von Gute bis Schlechte, von Familien, teilweise mit Mannschaftswertungen waren es noch mehr Starter. War jetzt nicht, also war überschaubare Größe, aber der Stellenwert und die Diskussionen und die Aufarbeitung von so einem Rennen über einen langen Zeitraum, das war eigentlich beeindruckend, wie das einige geprägt hat. Und der Wermfried, der Vater von Patrick, oder der Gass aus Armen oder Zwischenbrucker Gerhard, unser langjähriger Kindertrainer, die hat das natürlich auch im Sommer dann beschäftigt, das muss man ganz klar sagen.
Okay. Und das ist ein sehr großer Titel, der mir noch abgeht. Also in meiner Familie haben alle den Freund mit dem Titel, nur ich nicht. Und den Titel jage ich in meiner Karriere noch sehr, sehr hinterher.
Ein bisschen okay. Zeit hat er noch, der Lukas.
Das ich wollte gerade sagen, ja, da ist noch was vor dir. Aber das heißt, zuerst hat man sich quasi ein bisschen in Mellau, wenn man sich in Mellau während dieser Vereinstätigkeit, dieser Vereinsrennen quasi einen Namen gemacht hat, dann ging es weiter hinaus. Aber meine Frage wäre jetzt eben, der Verein, also der SV Mellau, der hat einen riesen Stellenwert eigentlich in also quasi die Basis gelegt für euren weiteren Karrieresprung in dem Sinn. Kann man das sagen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe einfach das Skifahren lernen und lieben gelernt und das hat mir einfach brutalen Spaß gemacht, mit meinen Freunden da damals Zeit zu verbringen, einfach nach der Schule oder wie auch immer, da am Nachmittag den ganzen Tag Ski zu fahren und zu trainieren, und obwohl es sich nicht wie Training angefühlt hat, und ich muss sagen, ja, das war absolut die Basis für das, und da war der Verein immer sehr gut aufgestellt und hat Trainer eingesetzt, die das verstanden haben, uns einfach machen zu lassen und uns gewisse Sachen mitzugeben. Und das hat auf jeden Fall einen prägenden Eindruck bei mir hinterlassen.
Wenn du jetzt sagst, ihr seid da am Nachmittag quasi den ganzen Nachmittag auf dem Hang verbracht, seid ihr auch viel Freifahren gegangen oder war das dann wirklich quasi Stangentraining?
Nein, es war am Anfang vor allem nur irgendwo im Wald irgendwelche Schanzen gebaut und irgendwelche Waldwege gefahren und so, also viel mehr das wie irgendwie in den Toren. Das andere ist dann nach und nach dazugekommen, aber das war nebensächlich.
Wenn wir jetzt dann aber quasi der nächste Schritt ist ja von den Kinderrennen hin zur Schülerklasse in dem Sinn, da beginnt dann wahrscheinlich das Ganze auch irgendwie einen anderen Stellenwert zu bekommen. Wie war das bei euch? Hat es in dem Alter einen Moment, also oft hört man das von vielen professionellen Athleten, da gab es so einen Moment, wo es irgendwie klar war, okay, ich möchte Skirennfahrer werden. War das bei euch auch so oder hat sich das einfach stetig entwickelt?
Ich muss sagen, ich kann mich an fast gar nichts anderes erinnern. Ich wollte immer Skifahrer werden. Also das war irgendwie von Tag 1 weg im Freundebuch bei, keine Ahnung, in der Volksschule, Hauptschule. War immer Skifahrer oder Fußballprofi, die zwei Sachen. Also, und dann irgendwann war es nur noch Skifahrer, weil mir das einfach mehr Spaß gemacht hat. Und ja, war bis jetzt eine gute Entscheidung.
Ja, war bei mir recht ähnlich, weil ich wollte auch das Beispiel bringen mit dem Freundebuch. Das war auf Anfang an, da drin stand Skifahrer und Olympiasieger wäre das Ziel. Und dass das wirklich, wenn man zurückblickt, jetzt der Fall ist, dass man das beruflich macht, wo man als Sechsjähriger schon davon träumt hat, ist eigentlich schon ein Wahnsinn. Aber den einen Moment gibt es nicht. Natürlich gibt es einen Moment, wo man als Sechsjähriger weiß man ja nicht, was das mit sich bringt, was das alles heißt, was das bedeutet, was man alles tun muss, dass man da hinkommt. Aber ja, das war dann wahrscheinlich eher so zwischen 12 und 15 irgendwann einmal der Fall, wo dann der Moment kommt, wo man wirklich merkt, okay, oder bei mir war es so, wo ich merke, okay, ich muss gewisse Sachen tun, wo mir vielleicht auch nicht so Spaß machen, damit ich da weiterkomme.
Christian, wenn du jetzt über Ihre Anfänge so reden hörst, gab es bei dir diesen einen Moment?
Nein, den Moment hat es eigentlich nicht gegeben, aber man muss sagen, damit man überhaupt so weit kommt, damit man wirklich dann irgendwo in einer Weltcup-Mannschaft aufschlägt oder da Großes erreicht, da gehört natürlich eine große Portion Talent dazu. Das ist ganz klar. Und das ist logisch, wenn Vorbilder, und Österreich hat genügend Vorbilder in der Vergangenheit gehabt, wo ich zum Beispiel jung war, wir haben eine österreichische Meisterschaft in Ibiza mit einem Abfahrtslauf gehabt, da war der Franz Klammer am Start damals. Wir waren sehr klein eigentlich, aber wir haben den im Ibiza im Auerhahn beobachtet, wie er Flädle super gegessen hat nach dem Training, und das war Faszination genügend, dass man heimgegangen ist und dann geglaubt hat, jetzt muss man, so wie der Franz Klammer, so möchte man auch sein. Oder? Und das, es hat genügend Beispiele gegeben, ob das ein Strolz Hubert oder wie sie da auch bei uns im Land heißen, wo wirklich Großes erreicht haben, und das prägt natürlich und das beflügelt da, dass man diesen Idolen nacheifert.
Wenn wir jetzt von Idolen sprechen, eben Vorbilder, das wäre eine Frage gewesen. Wie hat es jemanden gegeben, wo ihr beide so richtig aufgesehen habt zu eurer Kinderzeit, eurer Schülerzeit?
Ja, natürlich zu meiner Jugend war einfach Marcel Hirscher die Übermacht im Skisport. War sicher einer, Marcel Hirscher. Ich sage immer, Marcel Hirscher, Ted Ligeti und Felix Neureiter waren irgendwo die drei, die sehr gerne verfolgt habe und die mir Spaß gemacht haben.
Bei mir war es, weil ich doch ein paar Jahre älter noch bin wie Lukas, war es vielleicht noch ein bisschen früher. Bei mir war es vor allem der Bodi Miller, der mich sehr fasziniert hat, weil es einfach ein eigener Vogel war und unglaublich talentiert im Skifahren und aber seinen eigenen Weg gegangen ist. Und sonst natürlich in Österreich war es einfach Benny Reich und Hermann Mayer, weil es einfach die Besten waren und Hermann Mayer einfach die Geschichte an sich so faszinierend war.
Definitiv. Du hast jetzt, Christian, auch vorher eben von Talent gesprochen. Du bist doch noch einmal um ein paar Jahre älter als die beiden, die hier sitzen. Bist du eigentlich irgendwann, oder wann war der Moment, wo du auf sie aufmerksam geworden bist?
Recht früh eigentlich. Das hat einerseits ein bisschen mit dem zu tun, dass wir als Eltern untereinander uns eigentlich sehr gut kennen und immer wieder zu tun gehabt haben. Von Patrick, der Vater, im Skiclub sehr engagiert war. Ich war dann 10 Jahre Obmann beim Skiclub, so nebenbei. Die Eltern vom Lukas und eigentlich mit unserer Familie auch recht gut befreundet waren, wo die Kinder klein waren, wo man viel unterwegs war. Und der Patrick kann ich mir noch ganz gut erinnern, wo er dann als ganz kleiner Pimpf, sagt man bei uns, am Kitzbühel seine Schwünge gezogen hat, hat man schon gesehen, dass er in Skifahren schon ein sehr großes Talent ist, überdurchschnittlich. Es war kein anderer in dem Altersbereich da von der Gegend, wo das also Talent angesprochen, bewältigt hat. Und der Lukas haben wir natürlich gemeinsam viele Jahre auch begleitet, weil unsere Kinder und die Familie Feuerstein auch viele gemeinsame Skitage gehabt hat. Und beim Lukas war das auch früh absehbar. Der ist Slalom gefahren. Eigentlich wundert es mich, dass er ein Slalomfahrer war, der ist, sondern ein Speedler war. Außergewöhnliche Slalomleistung mit wenig Trainingsaufwand, wo man sofort gesehen hat, dass das ja wirklich hochtalentiert ist, wo eigentlich auch weit und breit keiner mit hat können. Das sieht man dann schon, wenn man ein Auge dafür hat.
Du warst ja selber eben, du hast ja einige Jahre lang warst du Leiter des Nachwuchsbereichs im alpinen Skisport. Und jetzt eben ist schon viel das Wort Talent gekommen. Wenn wir jetzt quasi auch ein bisschen so die Entwicklung des Skisports betrachten, inwiefern ist heutzutage, wenn man die ganze Professionalisierung des alpinen Skirennsports ansieht, inwiefern ist Talent immer noch der ausschlaggebende Punkt, um später vielleicht sogar wirklich im Weltcup aufzuschlagen?
Also die Meinungen gehen natürlich auseinander, was das betrifft. Meine Meinung ist ganz klar, das Talent hilft sehr viel bis zum U16-Bereich und ab dem FIS-Bereich. Es ist dann so quasi das erste Mal auftauchen im Erwachsenen-Rennsport. Da zählt es dann wirklich, da kommen mehrere Komponenten dazu. Vor allem die körperliche Leistungsfähigkeit, die muss man sich beinhart erarbeiten. Das ist ein Prozess, das ist eine Entwicklung über viele Jahre, wo die Jugendlichen dann herangeführt werden müssen, die einen packen's, weil sie die Entwicklung absolvieren, die einen früher, die anderen später und andere oder sehr viele gar nicht. Das Sieb siebt im FIS-Bereich extrem aus und es bleiben sehr wenig übrig. Und Talent allein reicht dort bei Weitem nicht zum Durchkommen. Man muss schon außergewöhnliche Nehmerqualitäten haben, damit man das packt.
Mhm. Ist die Leistungsbereitschaft heute höher als früher?
Nein, glaube nicht. Also gesamthaft gesehen, ich will jetzt nicht über Einzelne drüber stülpen, aber gesamthaft gesehen glaube ich, dass die Leistungsbereitschaft nicht mehr unbedingt so hoch ist. Das hat ein bisschen mit der sozialen Situation, mit der Entwicklung vom Wohlstand und so weiter zu tun, die Bereitschaft wirklich, wenn man Klartext spricht, Dreck zu fressen, die ist nicht mehr so hoch wie früher.
Ja, da fokussiert zu bleiben, oder? In dem Sinn, das Hintergrundrauschen, eben das Gesellschaftliche ist ein anderes heute, als es damals war. Wie ist das für euch beide gewesen? Wie habt ihr das geschafft, dass ihr, du hast das eh schon angesprochen, manche Dinge haben vielleicht nicht so viel Spaß gemacht, aber die hat man halt getan, weil man das große Ziel vor Augen hatte. Aber wie ist es euch geglückt, dass ihr dieses Ziel eben nicht aus den Augen verloren habt?
Ja, bei mir war es schon so, dass ich früher viel von meinem Talent gelebt habe, eigentlich auf Deutsch gesagt ein fauler Hund war, weil ich halt einfach lieber mit den Freunden im Schwimmbad war, einfach genau die Ablenkungen, wo der Christian angesprochen hat, eigentlich schon. Ich habe halt Fußball gespielt, ich habe den ganzen Tag mich bewegt, aber ich habe nicht gezielt trainiert. Ich habe es gehasst, irgendwo Fahrradfahren zu gehen, längere Zeit, über 2-3 Stunden, das hat mich nicht interessiert. Ich habe lieber den ganzen Tag Fußball gespielt oder irgendwelche Tricks vom 3-Meter im Schwimmbad gemacht, was dann schlussendlich auch wieder körperlich zugute kommt, in ja wie auch immer, aber es hat mit professionellem Training nichts zu tun gehabt. Und ich kann mich noch genau erinnern, ich war einmal recht kurz davor, genau solche Ablenkungen, die mich fast aufhören hätten lassen, weil da war es so, da war bei uns nicht viel Schnee oder wie auch immer, oder schon Schnee, aber das Training zum Beispiel über Weihnachten war in Lech. Und im Winter fahrt man da 1,5 Stunden rauf und meine ganzen Kollegen waren halt da. Da war gerade die Phase mit Trickski und so Sachen und Freestyle und so. Und das hat mich auch irgendwo fasziniert, weil es cool war als 13-Jähriger. Und bei minus 19 Grad in Lech zu stehen und die Zehen abzufrieren, war halt nicht so super. Und da erinnere ich mich noch ganz genau, da habe ich dann daheim gesagt, ich will das nicht mehr und ich will da nicht nach Lech und. Und dann kann ich mich noch erinnern, wie mein Vater zu mir gesagt hat, ja, wenn ich wirklich aufhören will, dann ist es so. Aber er kann mir versprechen, dass ich das bitter bereuen werde irgendwann, weil er das von sich aus kennt und weil ich ein gewisses Talent habe, um ja, es vielleicht schaffen zu können, wenn ich was dafür tue. Und ich bin ihm unglaublich dankbar, dass das zumindest bei mir angekommen ist und dass ich dann weitergemacht habe. Aber das ist halt bei mir Gott sei Dank gut gegangen, aber bei anderen war das sicher der Fall, dass die dann genau wegen solcher Sachen aufgehört haben. Und ja, bin ich froh, dass das bei mir nicht der Fall war.
Ja, ich glaube, bei mir war der Papa ein riesengroßer Faktor. Der hat das immer sehr streng kontrolliert und sehr, war da teilweise ja schon streng, was aber auch gut war im Nachhinein. Also, als ich mit dem unterwegs war beim Radfahren oder so, also wirklich, es hat Zeiten gegeben, da waren wir wirklich sehr viel Radfahren. Und ja, aber für mich war das damals nie so, ich habe das nie als Training gesehen. Also natürlich war es dann irgendwo ein Training, aber nicht so, dass man sagt, ja, wir gehen jetzt trainieren, sondern wir gehen jetzt Radfahren, mir hat das Spaß gemacht, wir gehen wandern, wir waren generell einfach sehr viel unterwegs, wandern, Radfahren, Fußball spielen natürlich nebenher.
Wie war das bei dir, Christian? Hat dir das immer Spaß gemacht? Hast du mal überlegt, so, warum tue ich das überhaupt?
Mir hat es eigentlich schon Spaß gemacht. Ich habe natürlich auch so wie die zwei Herren Feuerstein einen Vater gehabt, der da das natürlich massiv unterstützt hat und eigentlich schwer gefördert hat. Einerseits die Möglichkeiten aus familiären Gründen selber nicht hatte damals, wo er auch gewisses Talent mitgebracht hat. Und das dann eigentlich mir quasi in die Wiege legen wollte oder mir unterstützen in diese Richtung. Und parallel dazu hat mein Vater ein Holzschläger- und so ein Seilbahnunternehmen gehabt. Und dann hat er oft, als er jüngerer Bub war, hat er gesagt, ja, schau, dass du mit dem Skifahren weiterkommst, dann musst du nicht so, als wie im Kreas. Im Kreas, sagt man bei uns, also im Wald herumstolpern, dann kannst du deine Leidenschaft eigentlich zum Beruf machen. Und das hat mich schon geprägt und dann habe ich das eigentlich, für mich war das eigentlich nie eine Buße, da wirklich hart zu arbeiten für das. Das war eigentlich kein Thema. Mhm.
Ich sehe, die Rolle der Väter ist eine sehr große in euren Karrieren. Ich würde vielleicht ganz gerne noch mal ein bisschen über eure Beziehung zueinander sprechen. Ihr seid ja Cousins. Ihr tretet ja im Riesendorlauf gegeneinander an. Und ich meine, ihr trainiert zusammen. Letztendlich ist es ja dann so, im Skisport fährt jeder für sich. Und inwiefern seht ihr zwei euch eigentlich als Konkurrenten?
Dort muss sagen, eigentlich zum Glück noch gar nicht wirklich. Also natürlich fahren wir gegeneinander, jetzt aber auch noch nicht so lange, 2-3 Jahre vielleicht. Eigentlich muss ich sagen, wirklich gar nicht irgendwo das Konkurrent-Ding. Das war noch nie so wirklich in meinem Kopf. Mhm. Hoffentlich irgendwann, wenn wir beide um Siege fahren im Riesentorlauf, hoffentlich wird es zur richtigen Konkurrenz auf der Piste. Aber ja, sonst überhaupt nicht.
Patrick, wie ist das für dich?
Ja, sehr ähnlich, weil ich fahre ja nicht nur gegen Lukas, sondern gegen 60, 70 andere. Und man will natürlich immer der Beste sein, weil man, darum macht man den Sport, ja, und darum ist man Profisportler. Aber ich glaube, wir können uns gegenseitig richtig füreinander freuen, weil wir halt auch genau wissen, was jeder gemacht hat oder was jeder ja auf sich genommen hat, um an dem Punkt zu sein, dass jeder hart arbeitet, dass jeder das Beste gibt. Und ja, natürlich, wie gesagt, es will jeder der Beste sein, aber das hat jetzt mit uns, unserem Konkurrenzdenken untereinander ist nicht wirklich so extrem vorhanden. Also da freue ich mich sicher mehr für den Lukas, wenn er ein gutes Rennen fährt, wie für irgendwen anderen. Mhm.
Gut so.
Ja, ich glaube auch, das ist gut so.
Vielleicht auch eine Frage ebenso. Ich meine, worin unterscheidet ihr euch in eurem Skifahren? Lukas, vielleicht du zuerst.
Vielleicht ist der Patrick ein bisschen der elegantere Skifahrer. Was unterscheidet uns? Schwierig. Wir haben schon ähnliche Stile, würde man sagen. Mhm. Aber ja, sein Skifahren, das sein Ding ist teilweise wahrscheinlich für den Außenstehenden ein bisschen, ich will nicht sagen, schöner oder ja, vielleicht doch irgendwo. Oder mir hat es zumindest immer so angeschaut. Also ihm schaut man sehr gern zu, weil es einfach gut und schön ausschaut. Und ja, bei mir persönlich schaue ich mir nicht immer ganz so gern zu, aber ja, das ist, glaube ich, vielleicht der größte Unterschied. Und ja.
Aber kannst du von Patrick lernen, oder Patrick, Gegenfrage, lernst du vom Lukas, wenn du ihn beobachtest?
Ja, ich glaube schon, dass man generell von mehreren Läufern sich einiges abschauen kann. Ich glaube, vom Lukas ist eine Riesenqualität in brenzligen Situationen trotzdem quasi nicht zu bremsen, also einfach den Ski irgendwie trotzdem noch so auf Zug zu halten, dass man denkt, okay, wie geht sich die Zeit jetzt aus? Zum Beispiel bei seinem ersten Podestplatz in Beaver Creek war er nur am Limit und es ist immer noch schneller geworden, und das ist eine Riesenqualität, die man, glaube ich, auch nicht wirklich erlernen kann. Und das ist zum Beispiel was ich mir bei ihm schon abschauen kann. Aber ich glaube, wir sind irgendwo schon sehr verschiedene Skifahrer, aber doch recht ähnlich in den Attributen, weil man, glaube ich, ja, ich glaube, intuitiv sehr viel richtig machen.
Ja, wir profitieren beide sicher sehr davon, dass wir da früher in Mellau sehr viel Zeit am Kitzbühel im Gelände irgendwo verbracht haben, dass man einfach gewisse Entscheidungen auf Ski trifft, die, über die man nicht nachdenken muss oder einfach ja, eine gute Grundtechnik vorausgeht, weil das einfach früher immer ein großes Thema war da bei uns.
Mhm. Ja, ich glaube, gerade wenn man im freien Gelände als Kind unterwegs ist, also ich kenne es jetzt nur von mir selber, da lernt man ganz viele Dinge, also unbewusst einfach, das kann einem auch niemand mehr nehmen. Das hast du einfach irgendwie, dieses Grundkönnen oder dieses Grundverständnis irgendwie auch fürs Gelände. Aber Christian, wie ist das für dich als Außenstehender, wenn du die zwei betrachtest? Wem schaust du lieber zu?
Grundsätzlich, glaube ich, hat jeder ein bisschen einen eigenen Charakter und das Entscheidende ist, dass er mit seinem Charakter also das Maximum rausholt und dass er nicht so viel mit den Augen bei anderen ist, sondern dass er bei sich selber ist und aus sich selber das Maximum rausholt. Und im Endeffekt Rennsport oder um was geht es, so schnell wie möglich vom Start bis ins Ziel, ob das denn elegant ist oder intuitiv oder wie auch immer, so schnell wie möglich von oben runter. Und ich glaube, die beide machen das schon richtig so, wie sie es machen.
Verstehen das schon, ja klar. Aber eben, wenn du sagst, eben, wir haben jetzt Talent, wir haben die Trainingseinheiten, wir haben irgendwie das Ziel vor Augen. Was ist deiner Meinung nach, was brauchen junge Fahrerinnen und junge Fahrer? Wie kann man ihr Potenzial quasi am ersten zur Entfaltung bringen?
Na, sagen wir so, was brauchen die jungen Fahrer? Die jungen Fahrer brauchen im Grunde eine gut funktionierende Struktur in ihrem unmittelbaren Bereich. Und das fängt bei der Familie an. Es macht es heutzutage nicht mehr ganz einfach, weil doch sehr oft beide Elternteile arbeiten gehen. Und im Grunde ein Elternteil, wenn man das versucht, so gut wie möglich zu machen, muss einmal ein Elternteil sehr viel Zeit in das Projekt über die ersten, sagen wir mal, 10 Jahre investieren. Das ist einmal der springende Punkt. Was braucht man sonst? Die Struktur, sei es der Verein, der Bezirk, der Landesverband. Man braucht Glück, dass man zur richtigen Zeit bei den richtigen Leuten ist, dass man die richtigen Trainer erwischt. Ist nicht selbstverständlich. Und wenn das Glück gepaart ist, auch, ich sage mal, mit einem Elternteil oder beispielsweise einem Vater, der Lukas hat es angesprochen, dass der Vater auch ordentlich streng und das kontrolliert hat und dort auch dabei war. Der Patrick, der Vater vom Lukas, hat dann natürlich auch die jeweiligen Trainer quasi instruiert, wenn er gesehen hat, dass etwas nicht so läuft, wie es laufen soll. Das ist ein Riesenvorteil, wenn man den Background hat, das muss man ganz klar sagen. Wenn man den Vorteil nicht hat, dann muss man schon Glück haben, dass man die guten Strukturen findet.
Aber wenn wir jetzt quasi eben, hat es früher zu deiner Zeit zum Beispiel, also wenn du jetzt quasi den Nachwuchs betrachtest, welche Herausforderungen quasi müssen die sich heute stellen, die du zum Beispiel damals nicht hattest? Oder umgekehrt, was ist heutzutage vielleicht leichter, als es früher war?
Also ich behaupte, dass es heute nicht leichter ist, wie es früher war. Wie gesagt, die gesellschaftliche Situation hat sich stark verändert. Die Bevölkerung, wenn ich jetzt mal so sagen darf, was Spitzensport oder den Weg in den Spitzensport betrifft, ist verweichlicht. Und wenn man verweichlicht ist, dann hat man in dem Geschäft einmal schon ein Problem. Also das schließt mal von vornherein schon recht viel aus. Heutzutage sind viele nicht bereit, irgendwo mal die Ellenbogen auszufahren oder irgendwo mal eine Extrameile zu machen. Das ist einmal der Punkt. Ich sage mal, wie ich zuerst schon angesprochen habe, die gute Führung oder gute Struktur oder eine geführte Hand im Hintergrund ist natürlich das Wesentliche, dass man da wirklich da auch darauf hingewiesen wird, weil der Mensch geht immer, wenn es möglich ist, den Weg des geringsten Widerstands. Es geht aber im Spitzensport nicht. Das muss man sich ganz bewusst sein. Das ist ein hochsensibles Thema momentan in unserer Zeit. Das hat man auch immer wieder die letzten Monate gesehen. Wenn man glaubt, dass man ein bisschen zu forsch, zu harsch oder zu vehement Athleten versucht, in eine Richtung zu unterstützen, zu fördern oder zu trimmen, dann kann der Schuss auch recht schnell nach hinten gehen. Andererseits muss man ganz klar sagen, wo Spitzenleistungen am Ende gebracht werden sollen, da kann man nicht nur streicheln, das geht nicht. Das ist ganz klar, Spitzensport ist ein sehr hartes Geschäft, aber ist ein sehr ehrliches Geschäft. Investieren muss man, dann kriegt man was raus und jeder hat natürlich nicht die Fähigkeiten und auch das Glück, das muss man auch sagen, aber das Geschäft ist sehr, sehr ehrlich, was das betrifft.
Mhm. Nicht umsonst, wie du sagst, gibt es ja das Sprichwort, man muss was reinstecken, damit auch wieder was rauskommt. Und was jetzt so in dem Gespräch total rausgekommen ist für mich, ist, dass dieser Background, dieser Rückhalt durch die Familie offensichtlich ein großer Faktor ist. Weil wenn man den eben, wie du sagst, ist ein Zeitaufkommen, es ist ja auch ein finanzielles Aufkommen etc. Bei euch war es so, bei dir offensichtlich auch. Jetzt ist es so, dass du einen Sohn hast, der Jakob heißt, der eigentlich, glaube ich, vor eineinhalb Jahren sein Weltcup-Debüt quasi fast feiern hätte können. Da wurde das Rennen dann damals abgesagt. Ist jetzt im B-Kader nominiert, wie ich gesehen habe. Wie ist das bei dir jetzt in deiner Familie ganz persönlich? Eben, es ist ein schmaler Grat. Wie hast du deinen Sohn dahin geführt, wo er heute ist?
Ein schmaler Grat ist natürlich, das ist ganz klar. Einerseits, wenn man beruflich gesehen in einer leitenden Funktion ist oder irgendwo Verantwortung über mehrere Themen hat und der eigene Sohn dann im Getriebe ist, das macht es nicht immer ganz einfach. Aber andererseits versucht man natürlich auch, die eigenen Kinder so gut wie möglich zu unterstützen, diesen Weg zu gehen und ich sage mal, die Erfahrungen oder die Fehler, wo man selber gemacht hat in der Vergangenheit, versucht man natürlich, dass die nächste Generation diese Fehler nicht macht. Und da ist natürlich auch viel Aufklärungsarbeit dabei. Aber es ist ein spannender Prozess natürlich, wenn man das in der eigenen Familie begleiten darf.
Ihr habt alle eure ersten Schwünge hier gemacht. Was ist das für ein Skigebiet für euch und seid ihr überhaupt noch privat hier am Fahren oder seid ihr eigentlich während der Saison, vor allem ihr zwei, eh über jeden freien Tag happy?
Ich muss sagen, mittlerweile privat sehr wenig. Wenn es einmal im Jahr ist, dass ich da in Mellau ohne Skifahren gehe oder zweimal vielleicht, dann ist es eh oft, aber die Zeit, wo man daheim ist im Winter, wird meistens zur Regeneration genutzt und nicht wieder zum Training, weil du eh so viel unterwegs bist mit Training.
Aber wenn du in Mellau Skifahren gehst, wo? Was würdet ihr sagen, oder wie würdet ihr das Skigebiet der Mühlsmellau quasi beschreiben?
Einfach als Heimat, also zu Hause. Und ich gehe am liebsten zu Hause Skifahren, weil das ist mir bekannt. Da weiß ich, welche Piste dass ich fahren muss, zu welcher Zeit, wo vielleicht noch nicht so viele Touristen sind, wo die Piste hart ist. Und ja, in Mellau ist es einfach, ich glaube, bei mir sehr beliebt ist der Wilgunden und der Suttislift. Da sind die steileren Hänge. Und ja, ich finde ein sehr schönes und sehr großes Skigebiet. Ich glaube, das größte da im Bregenzer Wald. Und auf jeden Fall sehr lässig.
Wie ist das für dich, Patrick? Gibt es, wenn du in der Heimat Skifahren bist, gibt es irgendeine Route oder Piste, wo du besonders gern fährst?
Also mit Abstand am besten gefällt mir eigentlich die Talabfahrt, wenn sie offen hat, weil ja, das war immer früher schon ein Highlight und ist einfach eine ewig lange Abfahrt, die einfach Spaß macht. Aber auch sonst das Skigebiet an sich, ich meine, in der Früh bietet es sich einfach an, gleich mal Richtung der Mühls rüber zu schauen, weil die Sonne einfach gleich mal da ist und die Hänge in der Sonne liegen und dann gegen Mittag, Nachmittag dann eher nach Mellau zu wechseln und ja, und dann zum Schluss nochmal als Highlight die Talabfahrt.
Und dann nach dem Skifahren, ist Après-Ski für euch beide ein Thema? Ihr grinst.
Leider wirklich nicht unbedingt. Wenn, dann vielleicht eher so, ja, beim Weltcup-Finale nach dem letzten Rennen oder bei den österreichischen Meisterschaften nach dem letzten Rennen, dass man halt mal mit anderen Leuten und Fahrern zusammensitzt, und sonst, ja, kommen wir einfach nicht dazu und bringt da nichts, weil der Fokus einfach ein anderer ist.
Wie ist es bei dir, Christian? Warst, bist du ein Fan des Après-Ski?
Nicht wirklich eigentlich. Wenn man im Spitzensport unterwegs ist, dann geht sich das nicht aus. Das lässt sich nicht vereinbaren. Und jetzt bin ich natürlich schon länger kein Spitzensportler mehr, aber trotzdem hat man gewisse Sachen zu tun. Und wenn man dann ständig irgendwo auf Après-Ski ist, das spielt sich dem Geschäft einfach nicht. Bin vielleicht auch zu alt dafür.
aber trotzdem eine Frage, die wurde mir nahegelegt, das wusste ich nicht, dass hier in Mellor der 5-Uhr-Tee erfunden wurde. Wisst ihr was davon? Du wahrscheinlich eher, Christian, oder? Vielleicht kannst du uns ein bisschen erklären, was das ist.
Der 5-Uhr-Tee, also das war wohl in der Skihütte in Mellor bei der Sonja, da hat man sich dann halt, das war der tägliche Treff, der 5-Uhr-Tee, war, glaube ich, so schwerpunktmäßig für die Skilehrer mit ihren Kunden gedacht, die dann auf dem 5-Uhr-Tee, und dann hat, weiß nicht, hat eine Musik gespielt oder was weiß ich, und da hat man getanzt und alles Mögliche. Also es war so der Mega-Klassiker. Ist jetzt aber Geschichte.
Das heißt, euch beiden ist das ja gar nicht geläufig gewesen, oder?
Noch nie gehört. Naja, uns war es immer der Kakao mit Sahne in der Skihütte.
Okay, okay. Vielleicht noch zwei Fragen von meiner Seite aus. Eine Frage, um vielleicht ein bisschen wieder zurückzukommen, zur ausgängigen Frage, eben was ist hier in Mellor, was wird hier in Mellor im Bregenzerwald anders gemacht, dass so viele Skirennfahrer entstehen? Wenn jetzt dein Sohn auch noch den Sprung in den Weltcup schafft, ja, dann haben wir 4 Weltcup-Läufer. Sprich, dann ist es nicht mehr jeder 400., sondern jeder 300. sollte eigentlich zum Skirennläufer heranwachsen in Mellor. Christian, was macht man hier wirklich anders?
Ja, das ist eine gute Frage. Was wir mit dieser Konstellation, so wie das momentan besteht, was haben wir anders gemacht? Es sind viele Dinge angesprochen worden. Es müssen einfach die richtigen Leute am richtigen Ort sein. Das ist eigentlich die höchste Priorität, was das betrifft. Das sind immer die jeweiligen handelnden Personen, was das dann anders machen und wo dann am Ende vom Tag etwas rauskommen kann. Beim Patrick beispielsweise ist auch der Vater auch natürlich hochfanatisch zu dem Thema Rennsport gewesen. Also die Grundeinstellung von zu Hause aus, die muss natürlich gegeben sein. Und das, ich glaube, das ist genau das, was man in Mellor über viele Jahre da speziell für diese Altersgruppe anders gemacht hat. Man hat als Elternteile oder mehrere Elternteile, man hat auf viel verzichtet, viel Zeit in das Projekt investiert und andere Sachen hinten angestellt, und das ist ja, das ist vielleicht das, was man anders gemacht hat und das, was eigentlich auch für die Zukunft, auch für den Rest von Österreich die große Challenge sein wird, wenn man in diese Richtung etwas bewegen will.
Ja, es sind ganz viele Hebel und ganz viele Rädchen, an denen man dreht, aber eben die Begeisterung offensichtlich, die muss im familiären, die muss im Umfeld hier offensichtlich ganz stark sein, sonst funktioniert das Ganze nicht. Jetzt hätte ich noch eine abschließende Frage. Wenn man jetzt den professionellen Skisport betrachtet, dann ein Teil des professionellen Skisports sind auch Verletzungen. In deinem Fall, Christian, hat sie sogar quasi zum Ende deiner Karriere geführt. Bei euch beiden habe ich gelesen, Patrick, du bist sogar, ich glaube, Saison 2021 komplett ausgefallen wegen chronischen Kopfschmerzen. Lukas, du hast dir Schienbeinkopf und Mittelhandknochen, glaube ich, gebrochen. Wie geht man mit solchen Situationen um? Oder was lehrt einen in dem Sinn der Skisport vielleicht für das spätere Leben?
Ja, natürlich, Verletzungen sind die negative Seite vom Sport, ja, hört sich blöd an, aber gehört irgendwo dazu. Bei unserem Sport speziell, es ist sehr gefährlich. Du bist mit einer sehr hohen Geschwindigkeit unterwegs, auf eisigen Pisten, wenig Platz rundum. Außer Helm hast du eigentlich so gut wie keinen Schutz an deinem Körper. Also du bist direkt allen Kräften ausgesetzt eigentlich. Und ja, es sind einfach Rückschläge, die du bekommst und mit denen du umgehen musst und die du durchleben und verarbeiten musst. Und ich glaube, das hilft dir für das ganze Leben, weil es wird nicht immer nur bergauf gehen. Es wird irgendwo mal ein Rückschlag kommen, sei es privat, sei es beruflich, irgendwas passiert. Und ja, du lernst einfach damit umzugehen, dass nicht immer alles perfekt läuft, dass einfach, ja, eine Verletzung ist extrem viel harte Arbeit, sowohl für den Kopf als auch für den Körper. Und ja, das kann man auf jeden Fall mitnehmen, auch für die Zukunft, für nach die Karriere.
Mhm. Patrick, wie ist das bei dir? Also eben, ich habe das ja nur gelesen, dass du ganze Saison quasi chronische Kopfschmerzen gehabt hast. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie bist du mit der Situation umgegangen?
Es war ja sehr mysteriös eigentlich, wie das war vor einem Tag auf den anderen. Und es ja, war eine sehr dunkle Zeit eigentlich, weil einfach nicht genau gewusst habe, was ist es überhaupt oder was kann man tun dagegen. Beim Knochenbruch oder beim Kreuzband kann man sagen, so und so lange geht es, das und das kann ich machen. Aber ich bin halt von Arzt zu Arzt gerannt und keiner hat mir irgendwie weiterhelfen können. Da fühlt man sich dann schon sehr verloren. Ja, und weiß halt einfach nicht mehr weiter. Und Unsicherheit oder Ungewissheit vor allem ist ja für einen Mensch eigentlich das Schlimmste, was passieren kann. Und ich glaube, gerade als Profisportler ist man gezwungen, beziehungsweise lernt man mit der Zeit, ein extrem guter Problemlöser zu werden, weil gewisse Herausforderungen immer anstehen und die man lösen muss, so schnell wie möglich, dass man weiterkommt. Und das lernt man einfach im Sport, Lösungen zu finden.
Das waren eigentlich jetzt sehr schöne Schlussworte.
Ja, und doch ging das Gespräch an dieser Stelle noch weiter, denn im Anschluss haben wir Lukas, Patrick und Christian ein paar kurze Fragen gestellt, in denen wir sie um ihre persönlichen Tipps in Sachen Mellau und Skisport gebeten haben. Diesen Wordrap wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Wenn ihr also wissen wollt, wo die schönsten Abfahrten oder die gemütlichste Skihütte im Bregenzer Wald zu finden ist, dann bleibt einfach dran. Hier geht's gleich weiter.
Schönste Piste im Bregenzer Wald.
Sutte Steilhang.
Talabfahrt Mellau.
Sutte Steilhang.
Beste Hütte im Bregenzer Wald.
Ehemalige Skihütte Mellau.
Ja, muss ich mich anschließen. Skihütte Mellau.
Kann ich mich auch noch anschließen. Skihütte Mellau, Kitzbühel.
Germknödel oder Kaiserschmarrn?
Kaiserschmarrn.
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 Skiwasser oder Jägermeister?
Boah, Skiwasser.
Skiwasser.
Ganz klar Skiwasser.
Sonne oder Schneefall?
Sonne.
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 Wo findet man den besten Après-Ski in Mellau?
In Berle.
Bei Tippitoppi in Berle.
Tippitoppi, Berle, Mellau.
Größtes Erlebnis im Sport?
Weltcup-Sieg Nummer 1.
Erster Podestplatz.
Erster Weltcup-Sieg.
Die letzten Gedanken vor dem Start?
Gar keine.
Gedankenlos.
Gedankenlos.
Die ersten Gedanken im Ziel.
Wie viel bin ich?
Ja, Blick auf die Ergebnistafel.
Blick auf die Zeittafel.
Was treibt euch an?
Der Ansporn, der Beste auf der Welt zu sein.
Beste in der Sportart zu werden.
Leute zu sehen, auf höchstem Niveau zu performen.
Was ist euer Ziel für die nächste Saison?
Dort anzuschließen, wo die letzte aufgehört hat.
Noch besser zu werden.
Einen Schritt nach vorne zu machen.
Auf welchen Bergen dieser Welt würdet ihr gerne einmal Skifahren?
In Neuseeland.
Rocky Mountains.
Whistler Mountain Blackcomb.
Powder Run oder Podium Run?
Podium Run.
Podium Run.
Podium Run.
Place to be in Mellau.
Irgendwo der Ach.
Tippitoppi Belle Mellau.
Alpe Mösle Mellau.
Das war die Episode Skirennsport in Mellau. Wie machen die das? Gesprochen haben Michaela Bilgeri, Christian Greber, Lukas Feuerstein, Patrick Feuerstein und Robert Maruna. Sounddesign Richard Eigner. Wald und Welt, der Bregenzer Wald Podcast, ist auf Initiative von Bregenzer Waldtourismus in Vorarlberg, dem westlichsten Bundesland Österreichs, entstanden. Redaktion, Produktion und Gestaltung Friendship Is. Weitere Informationen und alle anderen Episoden finden Sie online unter bregenzerwald.at/podcast. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, ab in Tocke und bis bald im Bregenzer Wald.